Deutschlandfunk. Eine Welt.
Mit Bastian Rudde herzlich willkommen zu unserem Auslandsmagazin am frühen Samstagnachmittag. Sei es vor kriminellen Banden wie in Mittelamerika, sei es vor Kriegen wie in der Ukraine, sei es vor Armut oder Unterdrückung in Afrika. Fluchtbewegungen sind eines der großen Themen unserer Zeit und auch ein prägender Aspekt unserer heutigen Sendung. Wir sprechen über die Lage in Tunesien, das mittlerweile zum Transitland Nummer 1 geworden ist für Menschen auf dem Weg nach Europa. Außerdem berichten wir aus Äthiopien, wie wenig dort übrig geblieben ist von der Hoffnung, die Regierungschef und Friedensnobelpreisträger Abiy Ahmed dem Land einst gab. Und wir hören aus den USA, warum sich Vizepräsidentin Kamala Harris bisher kaum profilieren konnte und wie sich das vor den nächsten Wahlen ändern soll. Das sind die Themen in den nächsten 30 Minuten hier im Deutschlandfunk. Schön, dass Sie dabei sind. Bund und Länder streiten über die Finanzierung und so war der sogenannte Flüchtlingsgipfel einer der wichtigsten innenpolitischen Termine in Deutschland in der vergangenen Woche. Ergebnis: 1 Milliarde mehr für die Länder. Aber es ging nicht nur ums Geld, sagte Kanzler Olaf Scholz.
Wir sind uns auch einig darüber, dass es notwendig ist, dass wir den Schutz der EU-Außengrenzen weiter voranbringen. Und natürlich geht es auch darum, dass wir an der Grenze bessere Möglichkeiten haben, Asylanerkennungsverfahren direkt an den EU-Außengrenzen durchzuführen.
Und hier ist in letzter Zeit verstärkt das nordafrikanische Land Tunesien in den Fokus gerückt. Laut der italienischen Küstenwache sind dieses Jahr von dort schon jetzt so viele Boote angekommen wie im gesamten letzten Jahr. Die europäische Grenzschutzagentur Frontex betrachtet Tunesien mittlerweile als Transitland Nummer 1 für Menschen, die über Afrika Richtung Europäische Union wollen. Aber auch Tunesier selbst wollen weg aus ihrer Heimat, so wie dieser junge Mann aus Sfax, der zweitgrößten Stadt des Landes.
Man kann hier ja nicht mehr leben. Alles ist teuer. Man kann nicht wie die anderen ein ordentliches Leben führen. Selbst Klamotten kann man sich nicht mehr leisten. Natürlich will ich übers Meer. Ich habe es schon ein paar Mal gemacht. Wir sind rüber, sie haben uns zurückgebracht. Wir sind wieder rüber, wieder zurück. Natürlich werde ich es noch mal probieren.
Migration aus und Transit über Tunesien in großen Zahlen. Was sind die Gründe dafür? Das konnte ich vor dieser Sendung mit unserer Nordafrika-Korrespondentin Dunja Sadaki besprechen. Sie ist gerade in Tunesien vor Ort und hat mir zuerst erläutert, warum so viele einheimische junge Leute ihre Heimat hinter sich lassen wollen.
Ja, das liegt vor allen Dingen an der wirtschaftlichen Situation, denn Tunesien steckt in einer harten Wirtschaftskrise, kurz vorm Staatsbankrott. Und viele junge Menschen sehen eben keine Perspektive, glauben auch nicht mehr daran, dass es sich verbessert. Und deswegen wollen sehr, sehr viele, mit denen ich auch gesprochen habe, einfach nur weg, wenn sie können, per Flugzeug mit Visum, wenn sie nicht können, dann eben mit einem Boot über das Mittelmeer.
Zu den Einheimischen, die das Land verlassen wollen, kommen die vielen Menschen hinzu, für die Tunesien die letzte Transitstation sein soll auf dem Weg nach Europa. Was wissen Sie über diese Menschen? Woher genau stammen sie und über welche Routen sind sie in Tunesien gelandet?
Ganz unterschiedlich. Also das sind natürlich vor allen Dingen Menschen aus Staaten südlich der Sahara, das sind Menschen aus der Elfenbeinküste, aus Guinea, Menschen aus Mali. Und die Routen sind tatsächlich unterschiedlich. Was viele gemein haben, ist, dass sie im Wüstenstaat Niger in der Stadt Agadez an der Grenze zu Mali landen. Dort habe ich viele getroffen, die sich dann vorbereiten und dann gucken. Also man kann sich das ja nicht immer wünschen, wie man sozusagen in den Norden kommt, sondern muss gucken, was wird angeboten, was sind überhaupt die Möglichkeiten, entweder über Libyen oder über Algerien. Und manche landen sozusagen darüber dann in Tunesien, weil es über diese Wege nicht geklappt hat. Oder ganz tatsächlich viele stranden im wahrsten Sinne des Wortes in Tunesien, weil eben die Überfahrt nicht geklappt hat. Und es gibt auch manche, mit denen ich hier in Tunis auf dem Markt gesprochen habe, die gesagt haben, wir sind hier in Tunesien, wir bleiben hier, wir möchten arbeiten, damit wir Geld nach Hause schicken können zur Familie.
Um Migranten vom gefährlichen Weg über das Mittelmeer abzuhalten, hat die Europäische Union in den letzten Jahren mit mehreren nordafrikanischen Ländern Vereinbarungen getroffen, die äußerst umstritten sind teilweise. Wie konkret sehen die Vereinbarungen mit Tunesien aus?
Ja, es gibt Vereinbarungen mit der EU über Grenzkontrollen und die Rückführung von Bürgern. Also konkret, es wird unterstützt bei der Ausrüstung für die Kontrollen von Grenzen, für die Eindämmung der Migration über das Mittelmeer. Es gibt Unterstützung bei der Polizeiausbildung. Es gibt Bereitstellung von Geräten zur Datenerfassung, zur Datenverwaltung. Also technische Unterstützung, Ausrüstung und aber auch Wartung von Schiffen für die Küstenpatrouille. Und das sind mehrere Millionen Euro, die da von der EU sozusagen nach Tunesien gehen. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Vereinbarungen zwischen einzelnen EU-Staaten, zum Beispiel zwischen Italien und Tunesien, die auch unterstützen beim Grenzschutz.
Weil Tunesien jetzt mittlerweile Transitland Nummer 1 geworden ist, sind teilweise Forderungen danach laut geworden, mit dem Land ein neues, ein noch weitergehendes Abkommen zu schließen, so ein bisschen nach dem Vorbild Türkei. Vor einigen Jahren, ich sag mal, das Motto etwas vereinfacht formuliert: Die EU gibt euch Geld, ihr nehmt Geflüchtete dafür bei euch auf. Menschenrechtsorganisationen halten davon gar nichts, ist also eine kontroverse Debatte. Wie steht denn die tunesische Staatsführung dazu?
Ja, ich würde generell sagen, hat man auch schon mal gehört, ja, man kann ja nicht die Grenzpolizei für Europa einfach so spielen. Das hört man übrigens nicht nur von Tunesien als nordafrikanischen Staat, sondern auch von anderen. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, Tunesien steckt in einer harten Wirtschaftskrise, kurz vorm Staatsbankrott. Das heißt, meine Einschätzung, jeder Euro ist willkommen. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass man da weitere Vereinbarungen trifft.
Sie haben uns ja schon geschildert, dass die Lage in Tunesien schon lange, ich sag mal, politisch fragil und für viele Menschen hoffnungslos ist. Jetzt kam diese Woche hinzu, dass es auf der Ferieninsel Djerba mehrere Tote gegeben hat durch Schüsse in einer Synagoge. Und zwar in der Synagoge, in der vor gut 20 Jahren 14 deutsche Touristen bei einem Anschlag getötet wurden. Was ist über diesen Vorfall mittlerweile bekannt, den Vorfall diese Woche, und welche Bedeutung wird ihm in Tunesien zugemessen?
Also was wir wissen, ist noch nicht so viel, und die tunesische Staatsführung spricht nicht von einem islamistischen Anschlag, einen extremistischen Anschlag mit ganz gezieltem Ziel dieser jüdischen Pilger. Das sehen andere deutlich anders. Aber im Endeffekt gab es einen Wachposten am Hafen auf Djerba, der einen Kollegen überwältigt hat, getötet hat, dann in die Nähe der Synagoge gefahren ist und dann das Feuer eröffnet hat vor der Synagoge auf dem Parkplatz. Und der Mann wurde getötet und dabei aber auch Polizisten und zwei Pilger. Das ist das, was bekannt ist. Der tunesische Präsident Said sprach davon, dass Leute versuchen, Tunesien sozusagen in ein schlechtes Bild zu rücken. Das ist hier so ein bisschen die vorherrschende Diskussion. Es war sehr schwierig, hier in Tunis zum Beispiel vor der Synagoge hier mit Menschen ins Gespräch zu kommen, inwieweit Terrorismus, Antisemitismus und so weiter dort eine Rolle spielen. Ist natürlich für Tunesien ein hochsensibles Thema. Sie haben es gesagt, vor fast 21 Jahren, zur gleichen Zeit, nämlich zur Zeit des jüdischen Pilgerfestes, gab es diesen tödlichen Anschlag damals. Und das ist tatsächlich ein großes Thema für Tunesien ja immer, auch weil ja auch bei anderen Terroranschlägen im Land in der Vergangenheit Touristen auch ums Leben gekommen sind. Aber im Moment muss man sagen, von der tunesischen Führung spricht man von einer Taktik, die dem Image des Landes schaden möchte, aber Ermittlungen laufen.
Kommen wir noch mal zurück zum Thema Flucht aus Afrika. Politisch betrachtet ist die Tendenz in Europa ja mittlerweile eher so, dass man vor allem Menschen ohne asylrechtliche Bleibeperspektive an den Außengrenzen abhalten und verhindern will, dass sie überhaupt den Weg in die EU reinfinden. Ein klares Signal also. Unabhängig davon, was man jetzt davon halten mag, meine Frage an Sie: Was bringt Menschen aus Afrika trotz dieses Signals weiter dazu, Richtung Europa aufzubrechen?
Viele Menschen gehen, weil sie sich ein besseres Leben erhoffen, weil sie aus Staaten kommen, wo ein Großteil der Bevölkerung arm ist, wo es schwierig ist, einen Job zu finden, der zum Leben reicht, oder weil der Staat sie eben nicht mit all dem versorgt, was sie brauchen. Oder aber auch sie fliehen zum Beispiel vor Terror und Gewalt, zum Beispiel aus Sahelstaaten wie Mali oder Burkina Faso, wo diese Sahelstaaten mittlerweile zum weltweiten Hotspot des sogenannten Islamischen Staates und dessen Attacken geworden sind. Und deswegen befinden sich viele auf dem Weg eben Richtung Norden. Man muss aber sagen, die meisten der Menschen bleiben auf dem Kontinent, weil sie auch gar keine Möglichkeiten haben, diesen schwierigen Weg zu gehen. Und man muss auch sagen, dieser Weg ist oft geprägt durch Gewalt, auch durch Sicherheitskräfte, durch Folter, durch viele Unsicherheiten. Und man muss auch sagen, die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, auf diesen geflüchteten Routen oder den Migrationsrouten, wissen sehr genau meistens, dass es schlimm werden kann. Und auch, dass es nicht klar ist, wenn sie es überhaupt ans Mittelmeer schaffen, dass sie sozusagen diese Bootsüberfahrt, die gefährlich ist, überleben. Das ist sehr, sehr klar. Aber viele sagen trotzdem, ich versuche es. Das große Ziel ist ein besseres Leben. Und das große Ziel für die meisten ist auch, die Familie in der Heimat zu unterstützen, sozusagen in Europa anzukommen und dann das, was man verdient, einen Großteil wieder zurückzuschicken. Und viele lassen sich auch von schrecklichen Bildern und auch von den Infos, die wir natürlich weltweit mittlerweile haben durch das Internet, was auf diesen Fluchtrouten und Migrationsrouten alles passieren kann, nicht abhalten. Mir hat ein Mensch aus dem Togo mal erzählt, ich sterbe lieber einen physischen Tod im Mittelmeer als einen sozialen Tod in meiner Heimat.
Meine allerletzte Frage an Sie zielt noch mal ganz konkret nach Tunesien rein. Sie haben uns jetzt so viele Länder genannt, aus denen die Menschen dort ankommen und zusammentreffen. Wie geht es Ihnen denn überhaupt in Tunesien selbst? Wie werden Sie dort behandelt?
Ja, schwierig auch, weil es kein richtiges Asylgesetz gibt in Tunesien. Das heißt, selbst diejenigen mit Papieren werden nicht wirklich versorgt, haben nicht wirklich irgendeinen Anspruch. Aber vor allen Dingen ist es schwierig in den vergangenen Monaten geworden für schwarze Migranten nach einem Diskurs des Präsidenten Kais Saied, der Migranten für Gewalt, für Verbrechen im Land verantwortlich gemacht hat. Danach gab es zwar Protest gegen seine Aussagen, aber auch eben mehr Polizeikontrollen. Schwarze Migranten beklagen seitdem eine Zunahme an Aggression, an Gewalt, an Rassismus gegen sie. Und das hat im März sogar dazu geführt, dass viele zu ihren Botschaften gegangen sind und die dann im Endeffekt auf den Druck und die vielen Anfragen Heimatflüge organisiert haben. Andere, für die das kein Weg war, sind vorzeitig als für sie geplant aufgebrochen über das Mittelmeer. Also gab es einen größeren Druck. Und ein Migrationsexperte hat mir hier in Tunis erzählt, das sei eben auch ein Grund dafür, warum die Zahlen der Aufbrüche Richtung Europa, also über das Mittelmeer, so angestiegen sind Anfang des Jahres.
Dunja Sadaki mit Einschätzungen und Beobachtungen aus Tunesien, das mittlerweile als das Land gilt, von dem aus die meisten Menschen versuchen, über das Mittelmeer Richtung Europa zu gelangen. Der rote Teppich war ausgerollt, Fanfaren erklangen, das norwegische Königspaar saß in der ersten Reihe. Große Bühne also für Abiy Ahmed. Als der äthiopische Ministerpräsident 2019 in Oslo den Friedensnobelpreis erhielt. Zuvor hatte er die Aussöhnung mit dem lange Zeit verfeindeten nordostafrikanischen Nachbarn Eritrea auf den Weg gebracht und einen Friedensvertrag ausgehandelt. Bei der Nobelpreisverleihung sagte der damals 43-Jährige, nur wer Krieg noch nicht selber erlebt habe, könne ihn glorifizieren oder romantisieren. Er sprach von Leid, gebrochenen Herzen und von Trauer.
Those who have never seen war, but glorify and romanticize it. They have not seen the fear. They have not seen the fatigue. They have not seen the destruction or heartbreak, nor have they felt the mournful bitterness of war after the carnage.
Ahmed erhalte den Nobelpreis nicht nur für den Friedensprozess mit Eritrea, sondern unter anderem auch, weil er die Demokratisierung des eigenen Landes vorantreibe, Korruption bekämpfe und die Pressefreiheit stärke. So das Komitee 2019. 4 Jahre später scheint von fast all dem in Äthiopien kaum noch etwas übrig zu sein. Und das dürfte wohl auch der Grund dafür gewesen sein, dass der deutsche Kanzler Olaf Scholz vorletzte Woche bei seiner Afrika-Reise lediglich eine Stippvisite in Äthiopien abhielt. Einen Fototermin oder eine Pressekonferenz mit dem einst international so hochgelobten Abiy Ahmed gab es nicht. Besuche von Regierungschefs wie Scholz sind eine seltene Gelegenheit für ausländische Journalistinnen und Journalisten aus Äthiopien selbst zu berichten, was dem Staatsapparat unter Ahmed nicht gerade lieb zu sein scheint. Diese Gelegenheit, die hat unsere Korrespondentin Antje Diekans genutzt und war auf den Straßen der Hauptstadt Addis Abeba für uns unterwegs.
Senaid Amanuel stellt Tassen bereit, um Kaffee einzuschenken. Die junge Frau kommt jeden Tag früh am Morgen zu einem Platz zwischen improvisierten Verkaufsständen in der Hauptstadt Addis Abeba. Hier röstet sie nach der typischen äthiopischen Zeremonie Kaffeebohnen, zerstößt sie und braut daraus einen starken Muntermacher. Viel verdienen kann sie damit allerdings nicht. Ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr auf, arbeite hart, aber wir haben immer weniger Kunden. Auch mein Mann arbeitet, trotzdem haben wir das Schulgeld für unsere Kinder nicht. Der kleine Platz liegt im Schatten einer Großbaustelle. In Addis Abeba steht Baukran neben Baukran. Immer mehr Hochhäuser mit glitzernden Fassaden entstehen, obwohl die Regierung schon bis über beide Ohren verschuldet ist. Vor einigen Jahren hatte Äthiopien das größte Wirtschaftswachstum weltweit mit einem Wert von mehr als 10%. Doch der Aufschwung hat sich spätestens seit dem Krieg in der Tigray-Region im Norden des Landes abgeschwächt. Internationale Gelder flossen nicht mehr. Der Bevölkerung geht es schlechter als vorher. Die Inflation liegt bei mehr als 30%, bei Nahrungsmitteln sogar bei 40%. Kaum noch jemand kann Geld für kleine Extras ausgeben, klagt Zeitungsverkäufer Gebremettin Habre, der häufig auf seiner Ware sitzen bleibt. Es ist ein täglicher Kampf. Meine Kinder haben alle eine Ausbildung, sind aber trotzdem arbeitslos. Und von meinem geringen Verdienst lebt die ganze Familie. Umgerechnet weniger als 1 Euro bringt er nach einem langen Tag oft nach Hause. Wie viele Menschen in Äthiopien hat er keine Hoffnung mehr, dass sein Leben bald einfacher werden könnte. Lange erzählen kann er davon allerdings nicht mehr. Die anderen Verkäufer auf dem Platz fürchten das Mikrofon. Generell haben die meisten Menschen in der Stadt Angst, sich offen über ihre Situation zu äußern. Die Bevölkerung in dem ostafrikanischen Land ist binnen kurzer Zeit um die Hälfte gewachsen. Mehr als 120 Millionen Menschen leben hier jetzt. Damit ist Äthiopien nach Nigeria das bevölkerungsreichste Land auf dem Kontinent. Viele Frauen bekommen schon sehr früh Kinder. Aufklärung über Geburtenkontrolle gibt es kaum. Die Hauptstadt ist in den vergangenen Jahren nahezu explodiert. Viele moderne Fassaden, die erste Straßenbahn in Subsahara-Afrika, sie täuschen einen Wohlstand vor, der einen Großteil der Bevölkerung nicht erreicht. Ministerpräsident Abiy Ahmed allerdings lebt verschwenderisch. Auf einem Hügel der Hauptstadt lässt er zurzeit ein großes Anwesen errichten. Gerüchten zufolge inklusive Golfplatz und eigenem Basketballfeld. Die Zeiten, in denen er als selbstloser Politiker galt, sind lange vorbei. Vor 5 Jahren übernahm er die Regierung und versprach den Menschen mehr Freiheit und einen Aufschwung. Doch nach einem vielversprechenden Anfang kam schnell der Absturz des Hoffnungsträgers, erinnert sich Befeqadu Hailu vom Zentrum für Menschenrechte und Demokratie in Äthiopien.
After his coming, the space was relatively open.
Nach seinem Antritt schien vieles möglich zu sein, die Dinge verbesserten sich. Aber als der Konflikt ausbrach, entwickelte sich alles rückwärts. Ende 2020, ziemlich genau 1 Jahr, nachdem er den Friedensnobelpreis bekommen hatte, schickte Abiy Ahmed seine Truppen in den Norden Äthiopiens. Ein politischer Machtkampf mit der sogenannten Volksbefreiungsfront von Tigray war zum militärischen Konflikt eskaliert. In den folgenden 2 Jahren starben in der Region Schätzungen zufolge bis zu 800.000 Menschen. Viele dieser Hunderttausende verhungerten, weil die Versorgungswege über lange Zeit abgeriegelt waren. Abiy Ahmed, der vorher international gefeiert wurde, bekam statt Lobeshymnen jetzt Appelle zu hören, die Gewalt zu beenden. Wegen der zunehmenden Kritik habe die Regierung die Bevölkerung immer mehr kontrolliert, sagt Befeqadu Hailu. Und wenn Teile es wagten zu protestieren, seien Sicherheitskräfte ohne Achtung der Menschenrechte dagegen vorgegangen.
There are always human rights violations when the government tries to stop protesters.
Der Aktivist hat selbst schon fast 2 Jahre seines Lebens im Gefängnis verbracht und wurde gefoltert. Das war allerdings noch zu Zeiten der früheren Regierung. Auch er hatte erst an einen Neuanfang unter Abiy geglaubt und fürchtet jetzt wieder genauso wie vorher willkürliche Maßnahmen des Staates. Trotzdem hat er noch den Mut, sich mit seiner Organisation für mehr Freiheit einzusetzen. Unsere Geschichte ist die jedes Äthiopiers, der versucht, seine Rechte als Bürger wahrzunehmen. Wenn jemand sich in unserem totalitären System mit der Regierung anlegt, antwortet diese mit Gewalt. Informieren können sich die meisten Menschen in Äthiopien inzwischen nur noch über die staatlichen Medien. Soziale Plattformen im Internet sind abgeschaltet. Kein Zugang mehr zu Facebook, Instagram oder Twitter. Die Regierung begründet das alles damit, dass Falschnachrichten in den sozialen Medien verhindert werden sollen. Hetzer würden sonst versuchen, die Situation weiter eskalieren zu lassen. Doch mit diesem Vorgehen verstößt die Führung gegen ihre eigene Verfassung. Es gibt kein Gesetz, das der Regierung erlaubt, das Internet lahmzulegen. Sie ist der Kriminelle hier. Unabhängige Berichte können nur noch die lesen, die genug Geld für einen VPN-Zugang haben, also ihre Online-Adresse und Identität verschlüsseln können. Information für Reiche. Szenen wie diese an einer Straßenkreuzung in Addis Abeba sind darum selten. Drei junge Männer haben sich um einen Stand mit frischen Ananas versammelt. Einer filmt mit einem Handy die Verkaufsszene.
Ananas, Ananas, Ananas.
Daraus soll ein Video für YouTube entstehen, erzählen sie. Die Filmstudenten wollen so Praxis sammeln. Es würde mich schon glücklich machen, wenn nur eine Person sich das Video anschaut, sagt einer der drei, Gizef Birhan. Ich will vermitteln, dass auch ein Straßenverkäufer sein Leben noch zum Guten ändern kann. Die Kaffeeverkäuferin und der Zeitungsmann haben den Glauben daran allerdings verloren.
Aus der Aufbruchstimmung, die einst unter Regierungschef Abiy Ahmed zu spüren war, sind in Äthiopien Ernüchterung und Einschüchterung geworden. Antje Diekans war für uns vor Ort. Es war Ende 2021. Damals musste US-Präsident Joe Biden für eine routinemäßige medizinische Untersuchung in Vollnarkose versetzt werden, Darmspiegelung. Solange die dauerte, übertrug Biden seine präsidentiellen Befugnisse an seine Stellvertreterin Kamala Harris, die somit knapp anderthalb Stunden im Amt war. Zugegeben, eine Randnotiz, aber vielleicht keine ganz unwichtige, denn die Gesundheit und das Alter des Präsidenten sind in den USA ein gewaltiges Thema. Biden ist 80, will bei der Präsidentschaftswahl nächstes Jahr für eine weitere Amtszeit kandidieren und das wieder mit Harris als Vize an seiner Seite. Die 58-Jährige aus Kalifornien könnte also an Bedeutung gewinnen, ihre Beliebtheit jedoch, die hält sich weiter in Grenzen. Ein Problem, sowohl als Stellvertreterin als auch als mögliche Nachfolgerin Bidens zu späteren Zeiten. Und so versucht das Weiße Haus, das Profil von Kamala Harris zu schärfen, beobachtet von unserer Korrespondentin Claudia Sarre.
Who here stands for the rights of people to love who they love, of people to be free?
Kamala Harris gibt sich kämpferisch an der Howard University in Washington vor ein paar Tagen. Viel gehört hat man nicht von der Vizepräsidentin in den vergangenen zwei Jahren. Das könnte sich jedoch bald ändern. Schließlich will die 58-Jährige im nächsten Jahr gemeinsam mit Präsident Biden erneut zur Wahl antreten. Womöglich wird ihre Rolle bei dieser Wahl noch wichtiger, denn wenn Joe Biden altersbedingt gesundheitliche Probleme bekäme, müsste Harris einspringen. Sollte Biden gewählt werden, ist er am Tag der Amtseinführung 82. Die Chancen, dass er die Amtszeit nicht bis zum Ende durchhält, sind groß, meinen zumindest die Republikaner. Sie nehmen schon jetzt Kamala Harris als Wahlkampfgegnerin ins Visier.
That if you vote for Joe Biden, you really are counting on a President Harris, because the idea that he would make it until 86 years old is not something that I think is likely.
Wenn Sie für Joe Biden stimmen, dann rechnen Sie in Wirklichkeit mit einer Präsidentin Harris. Dass er es bis zum 86. Lebensjahr schafft, ist meiner Meinung nach nicht wahrscheinlich, so Nikki Haley, Präsidentschaftskandidatin der Republikaner auf Fox News. 2020 setzten vor allem viele Frauen und Minderheiten große Hoffnungen in Harris. Viele davon konnte sie nicht erfüllen. Die ehemalige kalifornische Justizministerin blieb blass und profillos. Ihre Umfragewerte dümpeln laut Meinungsforschungsinstitut 538 bei 41%. Auch weil sie mit den ihr übertragenen Themen der Einwanderungspolitik und der Wahlrechtsreform nicht glänzen konnte. Wie fruchtlos ihre Bemühungen waren, die US-Migrationskrise in den Griff zu bekommen, zeigte sich diese Woche. Zehntausende Migranten und Migrantinnen warten seit Wochen unter menschenunwürdigen Bedingungen an der mexikanisch-amerikanischen Grenze in der Hoffnung, Asyl in den Vereinigten Staaten zu bekommen. Nachdem nun die umstrittene Abschieberegelung Title 42 ausgelaufen ist, wird damit gerechnet, dass noch mehr Flüchtlinge ihr Glück an der Grenze versuchen werden. Selbst Präsident Biden sprach davon, dass er mit chaotischen Zuständen rechne. Das Chaos an der Grenze trägt nicht unbedingt dazu bei, Kamala Harris' derzeitiges Standing zu verbessern. Vizepräsidenten bekämen oft die Themen, mit denen der Präsident sich nicht herumschlagen will, so Politikwissenschaftler Danny Hayes von der George Washington Universität.
You know, every vice president in the modern times has been given the issues that the president doesn't want to deal with, either because they're thorny and difficult to solve or because they're particularly controversial or there isn't a big political payoff.
Entweder weil sie schwierig zu lösen sind, weil sie umstritten sind oder weil sie politisch nichts bringen. Kamala Harris habe es zudem schwer, meint zumindest Kommunikationsexpertin Lee Carter auf CNN, weil sie einfach keine dynamische Rednerin sei. Sie schrecke Leute ab, warum auch immer.
I don't think that it's going to be easy for a couple of reasons. Number one, she's not a dynamic speaker. In many ways, she turns people off for whatever reason.
US-Medien berichten zudem von einem toxischen Arbeitsklima in ihrem Büro. Dennoch setzt die Biden-Regierung weiterhin auf sie. Die große Frage ist nun, wird Kamala Harris im Wahlkampf zur Bürde oder zur Stütze für Biden?
So I don't know whether her being on the ticket will help or hurt him.
Ich weiß nicht, ob sie ihn stützen oder ihm schaden wird. Bidens Präsidentschaft basiert auf Stabilität und Vorhersehbarkeit. Und Harris als Vizekandidatin zu behalten, ist Teil dieser Kontinuität.
So Politikwissenschaftler Danny Hayes. Fakt ist, dass das Weiße Haus sich nun bemüht, Harris' Image aufzupolieren.
Man sieht, dass das Weiße Haus Kamala Harris nun ermutigt, mehr an die Öffentlichkeit zu treten, damit die Wähler erinnert werden, was sie als Vizepräsidentin alles tut und um sie zu beruhigen, falls sie sich Sorgen machen wegen Bidens Alter.
Bis November 2024 kann noch viel passieren. Egal, wie sich die Tochter indischer und jamaikanischer Einwanderer bis dahin positioniert, es bliebe wahrscheinlich ohne Einfluss auf das Wahlergebnis, meint zumindest Politikwissenschaftler Danny Hayes. Die Wähler stimmten zuerst einmal für den Präsidenten ab. Und das werde wohl auch 2024 so sein.
Voters are casting a ballot for the presidential candidate first and foremost. And I think that's likely to be true in 2024 as well.
Sagt ein Politikwissenschaftler im Beitrag von Claudia Sarre. Sie hat berichtet, warum es Vizepräsidentin Kamala Harris bisher an Profil fehlt. Ein Aspekt dabei war die prekäre Lage an der Grenze von Mexiko, wo in den letzten Tagen Zehntausende Migrantinnen und Migranten aus Mittel- und Südamerika darauf hoffen, in die USA zu kommen. Darunter diese 21-Jährige aus Venezuela.
Wir haben so viel durchgemacht. Es gab so viele Gefahren. Wir waren zwischendurch krank, hatten Fieber. Wir haben den Darien-Dschungel in Kolumbien überlebt. Das war so grausam. Dort haben wir Leichen gesehen, Kinder, Frauen, die umgebracht wurden, andere, die von wilden Tieren angefallen wurden. Und jetzt sind wir unserem Ziel eigentlich so nah. Wir sind so aufgeregt und kommen trotzdem nicht in die USA rein.
Und auch dieses Beispiel zeigt, Flucht eines der großen Themen unserer Zeit und daher heute auch Aspekt in unserer Sendung, die jetzt zu Ende geht. Vielen Dank für Ihr Interesse an Eine Welt und an unserem Programm, sagt Bastian Rudde. Einen angenehmen Samstag noch.